Deutschlandfunk Kultur. Politisches Feuilleton.
Die Worte Leadership oder Leader werden inzwischen auch in Deutschland gerne benutzt, wenn es um Menschenführung geht. So kann man das unangenehme Wort Führer umgehen. Es gibt noch andere Umwege und manche davon offenbaren unfreiwillig Wahrheiten, sagt die Historikerin und Publizistin Silvia Sasse.
Seit einige Staatspräsidenten sich selbst als starke Leader bezeichnen, taucht in der deutschsprachigen Presse immer wieder das Wort Anführer auf. Wie sonst soll man Leader ins Deutsche übersetzen, ohne Führer sagen zu müssen? Also hat man sich für den Anführer entschieden. Das liest sich dann so. Trump sparte nicht an Lob für Kim und nannte ihn einen großen Anführer. Aber auch Merkel wird in der deutschsprachigen Presse zur Anführerin der freien Welt, wenn sie wie zuletzt in Harvard als Leader bezeichnet wird. The scientist who became a world leader. Die Semantik von Anführer jedoch, so sagt es uns der Duden, weist in der deutschen Sprache ganz klar in eine Richtung. Ein Anführer führt keinen Staat, sondern eine Bande. Ein Anführer hat kein Amt. Er ist tendenziell ein Rebell oder ein Krimineller. Was auf den ersten Blick nur ein Übersetzungsproblem zu sein scheint, ist eigentlich ein Ersetzungsproblem. Dort, wo schon im Original die Amtsbezeichnung stehen könnte, etwa Präsidentin oder Kanzlerin oder Regierungschef, da steht plötzlich Leader. So lenkt der Anführer oder die Anführerin die Aufmerksamkeit weg vom Amt hin zum Führungsanspruch der Person. Will man jenseits dieser Übersetzungskomik an der ungelenken Verwendung des Wortes Anführer im Deutschen etwas ablesen, dann dessen unfreiwilligen Realismus, den um sich greifenden Gangster-Style in der Politik. Putin inszeniert sich gern mit Spiegelbrille und Pistole, Bolsonaro formt im Wahlkampf die Finger zur Pistole, Trump zeigt bei einer Rede die Luftpistole, Salvini posiert mit Maschinengewehr, Erdogan wirbt für sich als Heldenkrieger in der Hand eine Waffe. Diese Selbstinszenierungen von Präsidenten und Politikern bilden das aktuelle Schreckenskabinett politischer Ikonografie. Auf den Fotos zeigen sie sich nicht nur als Möchtegern-Rambos, sondern auch als williges Instrument der Waffenindustrie, aber auch jenseits der primitiven Pose. Einige Staatschefs sind vermutlich, andere nachgewiesenermaßen kriminell. Wenn wir versuchen, diese politische Praxis mit Theorien zur Wiederkehr des Autoritären zu fassen, dann greift das zu kurz. Auch mit der Figur des Tyrannen, dem der Literaturwissenschaftler Stephen Greenblatt sein jüngstes Buch widmete, lässt sich diese Figur nicht gut beschreiben. Selbst der Schurke, den Philosoph Jacques Derrida schon 2003 ins Spiel brachte, ist als Erklärungsfigur unzureichend. Schurken, so Derrida damals, sind jene, die ihre Staatspflichten gegenüber der Weltgemeinschaft und die Verpflichtungen des Völkerrechts missachten. Das klingt sehr aktuell. Allerdings handelt es sich bei den gegenwärtigen Anführern auch um Schurken in einem anderen Sinn. Für Derrida betraf das Schurkische vor allem das Verletzen des Völkerrechts im Namen des Stärkeren, zum Beispiel Stellvertreterkriege, oder auch im Namen des Arbeitsplatzes, etwa Waffenexporte in Krisenländer. Die schurkische Wende jedoch, die wir im Moment erleben, wendet den Anspruch auf eigennützige Souveränität nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Diese zielt auf die Verletzung der Verfassung, auf Minderheitenrechte und auf Kritiker. Sie geht oft, ausgerechnet, mit dem Versuch einher, den eigenen Gesetzesübertritt, zum Beispiel durch Korruption, Ämterpatronage, Verhaftung von Kritikern, durch die Kriminalisierung von anderen zu verschleiern. Oder anders formuliert, diejenigen, deren politische Korrumpierbarkeit immer wieder öffentlich wird, sind auch diejenigen, die Kriminalität grundsätzlich bei der Ausländerin, dem Asylbewerber oder den Armen, Stichwort Sozialhilfebetrug, vermuten. Die Allianz zwischen politisch-autokratischem und ökonomisch-korruptem, die das Politische der Logik des Deals unterordnet, weist uns aber auch auf eine wichtige Frage hin. Warum sind unsere Demokratien für dieses Schurkische so anfällig? Oder anders, wie lassen sich Demokratien vor dem Schurkischen besser schützen? Wird es zum Beispiel in den USA nach Trump Bestrebungen geben, die Macht des Präsidenten einzuschränken? Wie also lässt sich verhindern, dass aus dem Anführer als Übersetzungsfehler ein dauerhaftes politisches Modell wird?